Die Fortsetzung unserer Betrachtung über das Auge geht gleich zu traurigen Sachen. Denn dazu ist das Auge ja auch da. Dass wir damit unsere Trauer ausdrücken. Es ist schon bemerkenswert, wie Gott es eingerichtet hat, dass dasselbe Organ, mit dem wir oder mittels dessen wir die meiste Freude empfinden, denn das Auge ist eigentlich das, was uns zur Freude bringt, das, was wir sehen. Und deswegen können Kinder, die nur Elend erleben, kaum lachen. Oder andersrum. Jedes Kind hat eine ungeheure Spannkraft und kann sich in beinahe jede Situation hinein leben. Und sucht da noch das Schöne raus. Aber es gibt Menschen, die in solchen Elend aufwachsen, dass sie nicht mal als Kinder lachen können. Das ist somit das Grausamste, was man den Menschen antun kann, weil das kaum etwas gibt, worauf derjenige zurückgreifen kann. Und wenn derjenige nicht gläubig wird, hat er keine Chance. Keine Chance für sein ganzes Leben. Oder ein Gewalttäter oder was auch immer. Die Möglichkeit, dass wir mit unserem Glauben an dieses Kinder Gottes werden, ist solche faszinierende Sache. Ich habe das ja vor vielen Jahren, lange, lange Jahre gesucht, warum Gläubige selbst bei viel schlechteren Startbedingungen zu besseren Ergebnissen kommen in therapeutischen Prozessen. Und ich habe mir versucht, von ganz vielen Leuten Rat zu holen und ich sage immer, das Höchste waren dann fromme Sprüche, dass man eben sagt, ne, bei Gott sind alle Dinge möglich oder so. Aber ich wollte wissen, aufgrund welches Mechanismus das so funktioniert. Bis mir das bewusst geworden ist, da er denen, die an Jesus glauben und die Jesus aufnahmen, das Recht gab, Kinder Gottes zu heißen und zu werden, beginnt ein Prozess der Sozialisation, der bei jedem anderen Menschen mit spätestens 20 abgeschlossen ist. Und als Kind Gottes wird auch einem älteren Menschen die Fähigkeit zum existenziellen Lernen geschenkt. Das, was einfach sonst nie geht. Alles, was wir bis zum Ende unserer Pubertät gelernt haben, prägt unser zukünftiges Leben. Das ist der Filter, der dann gesetzt ist, durch den wir alle späteren Erfahrungen deuten. Außer wenn jemand ein Kind wird, von Neuem geboren wird. Dann lernt er wieder existenziell. Und das war dann das Rätselslösung. Und heute sehe ich das mit einer Riesenfreude. Und gibt es also auch einen rein wissenschaftlichen Grund, warum man Christ sein sollte oder werden sollte. Aber das wiederum... Nein, so früh wie möglich. Aber das nützt uns wiederum nichts. Jesus sagt, wenn ihr nicht werdet wie die Kindlein, werdet ihr nicht ins Reich Gottes kommen. Das heißt, wir brauchen dann die aktive Bereitschaft, diese Kindlichkeit, diese Lernbereitschaft auch zu halten und zu investieren. Dann sind immer neue Veränderungen möglich bis ins hohe Alter. Und das ist das Faszinierende, wenn man solche Leute trifft, und das sind nicht wenige, das ist eine ganz große Freude. Aber wie gesagt, das Auge ist eben auch für diese traurigen Dinge zuständig. Und Hiob sagt zum Beispiel in Kapitel 7, Vers 7, nicht wird mein Auge das Glück wiedersehen. Mein Auge wird das Glück nicht wiedersehen. Er ist so richtig in einen Pessimismus hineingekommen und da wird es wiederum deutlich, wie eng Körper und Seele zusammenhängen. Wenn ein Mensch lange genug nur übel sieht, wird seine Seele davon geprägt. Und da kann man sonst eigentlich ein lebenslustiger Mensch sein. Das, was durch unser Auge dann in unser Inneres kommt, prägt uns irgendwann. Deswegen ist das klug, wenn wir unseren Kindern so schlimme Dinge vorenthalten. Das ist anders beim Ohr. Wirklich. Man kann mit dem Kind auch über die schwierigsten Dinge reden. Und auch über die schlimmsten Dinge, wenn man das in einer Weise macht, dass man nicht Angst auslöst, sondern das umschreibt, geht das. Aber man kann einem Kind nicht schreckliche Bilder zumuten und sagen, wird schon lernen, damit umzugehen. Das geht nicht. Und deswegen ist es zu Recht, dass es eine Altersbegrenzung bei Filmen und bei anderen Medien gibt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, da muss man darauf achten. Das ist der Grund, ja, weil die Seele eines Kindes das, was es sieht, nicht verarbeiten kann. Und wenn jemand grausame Sachen erlebt als Kind, dann brennt sich das ein und manche sind dadurch ein Leben lang traumatisiert. Gott kann das Vergangene dem Vergessen anheim geben und er kann es auch wieder hervorholen. Das ist ein Phänomen, das, es heißt ja einmal, ich glaube, Jesaja, Gott holt das Vergangene wieder hervor. Ich habe das in meinem Leben erfahren und ich habe das inzwischen bei hunderten Menschen erlebt, dass Dinge, die wirklich weg waren, die im Gedächtnis ausgelöscht waren, durch Gottes Gnade und durch sein Wort wiedergeholt werden. Und mit einmal wird es zugänglich. Kann man damit umgehen? Kann man das aussprechen? Kann man Vergebung kriegen? Kann man eine neue Sicht auf solche Sachen gewinnen? Aber eben auch das andere, dass er, wenn er unsere Sünden in die Tiefen des Meeres geworfen hat, dann sind sie vergessen. Ich habe heute gerade in der Nachricht gelesen, dass man einen berühmten Walfänger wiedergefunden hat, der vor fast 200 Jahren untergegangen ist. Es ist einer von ganz wenigen. Man weiß selbst, wo eine Menge anderer Walfänger gescheitert sind, aber man hat ihn nie gefunden, weil die zu tief gesunken sind. Der ist ganz flach, also bei, ich weiß nicht, 40 Meter oder so. Was in die Tiefe des Meeres versunken ist, auch wenn das in heutiger Zeit ganz intensive Suchprogramme gibt, ist verschwunden. Erinnert euch, als vor 2 Jahren oder vor 1,5 Jahren dieses französische Flugzeug auf dem Flug von Brasilien nach Europa über dem Atlantik untergegangen ist, hat man einige Teile gefunden. Aber das, was man mit aller modernster Militärtechnik gesucht hat, nämlich die Flugschrauber, sind weg. Und als sie aufgehört haben zu senden, war das auch weg. Die sind auch verschwunden. Und das ist das Gute. Gott kann Dinge wieder hochholen aus der Versenkung, aber er kann auch Dinge im Meer des Vergessens verschwinden lassen, dass sie wirklich weg sind. Das ist das Kostbare. Wer Vergebung seiner Sünden hat, der hat die Zusage Gottes, er wird nimmermehr daran gedenken. Er holt ihn nicht mehr hoch. Und irgendwann erinnert sich selbst unsere Seele nicht mehr daran. Oder es ist nur wie so ein Echo, wie so ein Schatten. Diese Prägung, dieses Mitgenommensein, dieser Schmerz, der damit verbunden ist, der wird ausgelöscht. Das ist so kostbar. Aber im Moment des Elends kann man, so wie Hiob, denken, nie wieder wird mein Auge was Gutes sehen. Es gibt ganz viele Leute, die dieselbe Haltung haben. So, mit mir ist es aus. Mein Leben ist vorbei. Bei mir nützt das sowieso nichts mehr. Hört man oft. Und da wäre die Lösung, da ist hier drauf gekommen. Viele Leute kommen heute nicht mehr darauf. Er hat aber ein entsprechendes Leben vorher geführt. Und zwar in Kapitel 16, Vers 20, zu Gott tränt mein Auge. Es gibt also auch einen Unterschied, wo unsere Tränen hingerichtet sind. Wir haben im 1. Petrusbrief eine ganz wichtige Aussage, im 2. Petrusbrief eine ganz wichtige Aussage, dass es nämlich eine Betrübnis gibt, die ist gottgemäß zur Rettung. Aber die Betrübnis dieser Welt bewirkt den Tod. Seit Jahrzehnten sind die Zahlen derer, die ihr Leben wegwerfen und die sich umbringen, fast gleich geblieben. Bei allem Fortschritt, bei allen sozialen und technischen Vorwärtsstreben gibt es eine unvermindert hohe Anzahl von Menschen, die des Lebens satt sind. Und zwar lange bevor sie ihre Tage erfüllt haben. Und es ist damit ein ungeheures Leid verbunden. Ich wüsste niemand, der uneingeschränkt froh wäre, wenn er sich umbringt oder dessen Angehörigen sagen, na, endlich ist er weg. Immer ist damit ein großer Schmerz verbunden. Und es gäbe die Möglichkeit, diesen Schmerz zu Gott zu bringen. Und dann kann er den auch wenden. Ich selber bin ein Mann, der über 10 Jahre unter schwersten Depressionen gelitten hat. Ich heute, wenn ich mich erinnere, dann ist es, das ist immer so, dass ich staunend darüber lachen kann. Ich denke, das gibt's ja nicht. Meine heutige Verfassung und wie ich viele Jahre drauf war, das ist so weit entfernt wie Himmel und Erde. Das sind 2 unterschiedliche Dimensionen. Es war so schlimm, ich konnte wochenlang kaum schlafen. Ich bin nach wenigen Stunden wieder wach geworden und hatte dann die ganze Nacht mit Ängsten, mit Panik, mit Bedrängnissen zu tun. Und das hat sich in den Tag hinein fortgesetzt. Und erst am Abend hat sich das etwas gebessert. Dann habe ich versucht, den Zustand so lange wie möglich zu halten. Bin nicht gerne ins Bett gegangen. Habe das in die Nacht reingetragen und dann ging diese Mühle jeden Tag von vorne los. Und das Jahre um Jahre. Wenn man dann Gott nicht hat, da kann man alles hinschmeißen, da kann man ja, tauschlos machen. Ich habe auch gedacht, ich werde sowieso keine 40. Ich konnte es mir auch nicht vorstellen. Also, so eine Qual noch 10 Jahre und noch 10 Jahre geht nicht. Und mit dieser Haltung wird man dann offen für zerstörerische Krankheiten und eine Sache zieht oft das nächste nach sich. Und ich verdanke es auch den beständigen Gebeten meines Vaters, dass sich das gewandelt hat zu einer Freude, die ich mir zu der Zeit überhaupt nicht vorstellen konnte. Die durchträgt, die auch in Schwierigkeiten bleibt, die aus einem zurückgezogenen und trotzdem angriffigen Menschen jemand gemacht hat, der in Autorität und Souveränität das eigene Leben meistert und anderen ein Stück Bekleidung geben kann. Und diesen Prozess erleben wir bei Hiob. Der hat so ein Elend durch. Aber hat mitten in dem Elend Gott gesucht und auch sich mit ihm auseinandergesetzt. Und Gott rechnet ihm das nicht als Fehler zu, im Gegensatz zu dessen Freunden, die mit ihrer altklugen Art und mit ihrer Fremdbeschuldigung schwer daneben gegriffen haben. Und auch diese Prozesse laufen bis zum heutigen Tag in der Christenheit weitgehend ähnlich ab. Man sucht nicht Gott, aber hat immer das letzte Wort über andere. Und es würde uns gut tun, wenn jeder von uns mit unseren Tränen vor Gott käme. Auch das gehört zum Ehrlichwerden. Dass wir lernen. Ich musste lernen, wieder zu weinen. Es hat mir in diesem ganzen Elend das gleichzeitig auch abtrainiert. Ich war dann irgendwann froh, als ich richtig von Herzen weinen konnte. Heute passiert mir das häufig. Da stehe ich auch zu. Ich kann in Situationen, wo andere fassungslos sind, eine ruhige Gesinnung bewahren. Aber es gibt andere Situationen. Da reißt es mir das Herz auf. Und da schäme ich mich heute nicht mehr so und weiß, dass als vor Gott geweinte Tränen. Und das ist was Kostbares. Es heißt nämlich in der Offenbarung, dass vor Gott eine Schale bewahrt wird mit den Gebeten der Heiligen. Und von Jesus wissen wir, dass er seine Gebete mit starkem Geschrei und Tränen gemacht hat. Und deswegen ist das eine Sache, die mit dazugehört eigentlich zum Leben. Und ich bin sehr, sehr glücklich, dass in unserer Gemeinde das immer wieder durchbricht. Und es sind dann oft die schwachen Leute, die laut weinen. Und ich weiß dann, dass Gottes Hand darauf ist. Und ich freue mich des Segens. Ich weiß, dass das in vielen Gemeinden überaus peinlich ist und dass man das möglichst nicht macht oder dass man schnell hinrennt und tröstet. Aber das gehört dazu, dass wir mit starkem Geschrei und Tränen Gott suchen. Das muss man nicht als Schuhe machen, sollte man auch nicht als Schuhe machen, aber wenn unser Herz sich also so bewegt wird, dann sind wir auf einem guten Weg. Dann lesen wir in Kapitel 17, Vers 7, und mein Auge ist trübe geworden vor Gram.
Augenlicht erlischt vor Gram.
Auch da haben wir einen dieser psychosomatischen Zusammenhänge. Das hat man heute, also man stellt es fest, man weiß nicht, warum das so ist, dass Kummer das Augenlicht trüben kann. Wer so viel Druck hat, dessen Auge kann vor der Zeit erlöschen.
Naja, bei Susan Wolle, den wir hier hatten, der ja so der blind war, der durch eine Operation wieder besser sehen konnte und dann durch Undankbarkeit auch das wieder verloren.
Ja.
Also ich denke, erst kommt so der Tod seiner zwei Brüder, die kurz hintereinander weggestorben sind.
Und ich denke, ich weiß das auch, dass sich das verbessern kann. Auch unser Augenlicht kann sich verbessern. Wir sind ja sonst gewohnt, dass es immer nur abwärts geht. Ja, man geht zum Optiker und sagt, ach ja, schon wieder eine Stärkebrille. Aber immer wieder gibt es Menschen, bei denen wird es besser. Dann wundert sich der Optiker. Also ganz unterschiedlich Sachen. Nicht nur Sehfehlerkorrekturen, sondern Sichtfelderweiterungen oder sowas. Das mit einmal Dinge, die sonst nur abwärts gehen, wieder aufwärts gehen. Was gegen den natürlichen Prozess sich entwickelt. Und da sind wir an einer Stelle, die uns bei Jesus begegnet und in den anderen Beispielen, wo die Augen von Blinden aufgetan werden. Oder wo jemand schlecht gesehen hat und mit einmal wieder deutlich sieht. Ja, es gibt ja gerade bei den Blinden diese mehrstufige Heilung. Was siehst du, sagt Jesus. Ich sehe die Menschen wie Bäume umherwandeln. Und dann gibt es noch eine zweite Prozedur, bis es ganz heil ist. Dann sind wir noch an dem Punkt. Es gibt Leute, die sagen, ja, wie kann denn das sein? Wenn Jesus damals die Blinden geheilt hat, wieso macht er das denn heute nicht mehr? Und ist es nicht eine Frage des Unglaubens, wenn jemand, der glaubt, dass Gott heilt, dann auch noch eine Brille trägt? Das geht bis dahin. Ich kenne einen Gottesmann, der selber in einem Heilungsdienst steht und dessen Augenlicht irgendwann mit Mitte 50 deutlich nachgelassen hat. Und er war erst in Versuchung, eine Brille zu tragen. Dann hat er gesagt, nee, das zerstört den Glauben der Leute. Ich kann keine Brille tragen. Er hat dann gebetet und gefastet, hat natürlich nichts besser gesehen. Da war seine Lösung. Kontaktlinsen, ja wirklich. Das ist dann natürlich ein Witz, wo ich sage, worauf basiert denn der Glaube der Leute dann? Also das ist Täuschung. Das ist aber vor allem auch Selbsttäuschung. Denn Gottes Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und er wird dort kein Wunder tun, wo es eine natürliche Lösung gibt. Wann hat denn Jesus Wasser zu Wein gemacht und wann hat er den Speisen vermehrt? Auf dem Marktplatz, wo alles im Berg rumgelegen hat? Oder dort, wo es nichts gab? Nur da, wo es keine andere Lösung gab. Nur. Das ist auch der Grund, warum in Deutschland normalerweise niemand, der schlecht sieht, mit einmal ohne Brille sehen kann. Weil das Wunder genug ist. Und danach müssen sie neue eine wieder kaufen. Glaube ich mal. Es gibt es bestimmt. Weil es gibt so viele Dinge, weißt du. Es ist normalerweise, kann man ein Knie operieren heutzutage. Da braucht es kein Wunder. Ich hatte ein kaputtes Knie, ein total zerstörtes linkes Knie. Ich bin zu Ärzten gegangen. Der Orthopäde hat gesagt, Herr Weitler, Sie sind kein Leistungssportler mehr. Sie operieren wir nicht. Bitte. Ich hatte so eine Knickbehinderung. Ich konnte es überhaupt, also nur noch knapp über 90 Grad anwinkeln. Mehr ging nicht. Keine Chance, das so anzuziehen. Nichts. Ich habe das trainiert, ich habe es versucht. Wenn ich es ein bisschen zu dolle gemacht hatte, ich tagelang Schmerzen. Ich hatte ein Wackelknie, was ich nur mit einer Bandage überhaupt gehen konnte. Jedes schlechte Wetter musste ich vorsichtig sein. Wie, ich bin ausgerutscht. Na, es war so, ich habe mir das Kreuzband viermal gerissen, bis nur noch alles klein war. Das ist für ein Knie, das hält das Knie zusammen. Das Silberkreuz. Das wusste man, aber man hat nichts gemacht. Dann habe ich angefangen zu beten. Und dann hat Gott dieses Knie angerührt. Ich weiß nicht, wie lange, also ich habe einige Jahre wirklich gebeten. Herr, bitte, du weißt, wie gerne ich mich kniee zum Beten. Wenigstens dafür. Und ich habe mich dann trotzdem gekniet, aber dann nur noch aufs Rechte und habe das andere Bein angestellt, weil es nicht ging. Oder wenn ich mich ganz kerzengerade wie die Osteuropäer gekniet habe, dann ging es auch noch. Aber wie, ein bisschen länger und ich habe das versucht anzubauen. Es ging nicht. Und dann ist es in 2 Stunden heilig geworden. Gott kann. Gott macht. Aber nicht, wo es also eine natürliche Lösung gibt.
Da ist mir noch was eingefallen beim Arzt. So wie du gesagt hast, in 2 Stunden heilen und erst in 2 Stunden.
Ja, so geht das.
Aber ich habe noch eine Sache zu, du hast ja gesagt, die Operation ist eine natürliche Sache. Hast du gesagt.
Ja.
Aber manchmal macht doch Gott durch Operation Wunder.
Eben, das ist seine Art, auch Wunder zu tun. Es sind Wunder.
Meine Schulden, die ist mir 100 Mal am Tag rausgesprungen. Ich habe ein ganzes Jahr meine Physiotherapie gemacht, einmal die Woche muss sie aufbauen, in der Hoffnung, dass die Schulter sich stabilisiert. Und sie hat sich nicht stabilisiert. Ich bin operiert und seit dem Tag ist sie nicht mehr rausgesprungen. Das ist ein Wunder.
Das ist auch durch eine Operation auf Gott vertrauen.
Ja. Und auch doppelt.
Und hoffen, dass die Ärzte was machen.
Meine Mutter ist fast gestorben. Sie hat eine Zyste an der Bauchspeicheldrüse gehabt. Und sie war bei...
Definition?
Eine Zyste ist eine Entzündung.
Ach, ja, so ein
Kugel oder so. Ja, die dann ein Sekret absondert, wo das Gewebe abgestorben ist. Und wo sie daran fast gestorben ist. Und es war an einer Stelle, wo es sich nicht operieren lässt, oder fast nicht. Sie war in, ich glaube, 5 Universitäten und kein Arzt hat sich daran gewagt. Weil sie aber dabei war zu sterben, hat sich dann einer erbarmt und hat sie darauf hingewiesen, dass das Risiko ist bei 30%, dass sie das überlebt. Und hat sie 8 oder 9 Stunden operiert und sie war danach gesund. Das ist bis heute so. Niemand hat damit gerechnet. Irgendwann hat dieser Mann das gewagt. Meine Mutter hat viel gebeten, hat gesagt, Herr, du weißt, wie es mir geht. Du kennst die Leute, du kennst auch den Arzt. Und dann ist das die Art, wie Gott heilt. Genauso rechtsgültig, als wenn es heißt, im Namen Jesu sei gesund. Wir werden solchen Prozessen unterworfen, die wir oft nicht verstehen. Hiob hat nicht verstanden, warum das so war. Erst hinterher. Hinterher wissen wir dann immer mehr. Aber das ist nicht schlimm, weil unser Vertrauen gefragt ist.
Ja auch nicht genau, warum?
Hinterher, ja.
Ja, warum? Wo steht das?
Ja. In Hiob 1.
Naja, aber...
Es ist ja niedergeschrieben. Es ist ja niedergeschrieben. Ja. Hinterher wird die Sache offenbar. Und der Satan kam mit den Söhnen Gottes. Und Gott sprach. Das ist dann...
Was war das mit den Söhnen Gottes?
Ja, mit den anderen Erzengeln. Er ist ein Oberengel.
Er hatte nur einen Sohn.
Ja, einen eingeborenen Sohn. Richtig. Ja. Und ihr seid Söhne des Höchsten, heißt es doch. Ihr seid Götter. Das heißt,
ja.
Abkömmlinge.
Also meinst,
geschaffene Söhne.
Also die Abgefallenen?
Nein, nicht nur die Abgefallenen, auch die Engelfürsten.
Und die schlagen sich auf Satans Seite?
Nee. Einige ja. Lies hier ab 1, dann siehst du das, was ich meine. Dann heißt es in Psalm 6, Vers 7, verfallen ist mein Auge vor Gram. Das geht noch weiter als trübe geworden. Dann Psalm 88, Vers 9. Psalm 88 ist ja ganz erkennbar auch von einem Depressiven geschrieben, obwohl er selber ein Lobpreisleiter war. Heman, der Esrachiter, und Teman, der Esrachiter, 2 Brüder. Einer in Lobpsalm und der andere den einzigen Psalm der ganzen Bibel, der nicht einen Lichtblick hat. Und da heißt es eben auch, mein Auge verschmachtet vor Elend. Vers 9. Jeremia sagt, in Kapitel 9, Vers 1. Oh, dass mein Haupt Wasser wäre und mein Auge ein Tränenquell. Er hat so eine Bekümmernis, dass er sich wünschte, dass seine Augen auslaufen, weil er weiß, das weiß man übrigens eigentlich erst seit kurzem, man hat untersucht, was eigentlich in den Tränen außer Salz noch mitkommt. Und das ist eine ganze Menge Stresshormone, werden über die Tränen ausgeschwemmt. Man war ganz erstaunt, man hat gedacht, das ist nur Wasser und Salz. Aber es wird, eigentlich ist das ein Reinigungsprozess. Und deswegen fühlt man sich nach Tränen besser. Kann ein Kind richtig gesund werden, wenn es sich ausholt. Weil dort etwas ausgeschwemmt wird. Die Bitterkeit, die sonst im Körper bleibt, wird durch Tränen ausgeschwemmt. Und er hat so einen Schmerz, dass er sagt, wenn doch mein Kopf ein Wasserkopf wäre und meine Augen eine Quelle, die immer fortfließen. Und in den Klageliedern. Darüber weine ich, rinnt mein Auge vor Weh. Oder vor Weinen. Oder Jeremia sagt schon im Kapitel 13, Vers 17, auch die Klagelieder stammen ja von ihm. Tränen wird mein Auge und von Tränen rinnen. In den Klageliedern, mein Auge gießt sich ruhelos und ohne Rast. Mein Auge schmerzt mich wegen aller Töchter meines Volkes. Also richtig, das Auge schmerzt. Ja, nicht bloß das Herz. Ich habe einige Jahre gebraucht, bis ich gemerkt habe, dass ein Phänomen, was ich bei mir beobachtet habe, das habe ich lange schon beobachtet, dass ich morgens manchmal mit richtig aufgefressenen Augenwinkeln wach geworden bin. Ich war richtig aufgeitzt. Und ich habe mir gedacht, was ist denn das? Bis ich sorgfältig darauf geachtet habe und ich habe das gemerkt, das ist immer dran, wenn ich so eine Last auf meinem Geist habe, dass mein Geist weint, ohne dass meine Tränen fließen, da kommt dieser ganze Schmerz und frisst mir die Augenwinkel aus. Wenn ich dann richtig weinen würde, würde das verdünnt werden und würde das sich nicht so doll
entziehen. Dass man das merkt, wenn die Seele weint?
Ja. Wenn man darauf achtet, kann man das merken. Also, und bekümmert im Geist. Man kann ruhig sein in seiner Seele und trotzdem ist der Geist voller Kummer. Und umgedreht, die Seele kann weinen und unser Geist ist trotzdem noch voller Jubel.
Manchmal habe ich wirklich so ein Brennen, die Augen und die Tränen, die ich denke, warum?
Ja. Das ist für mich, ich habe das lange beobachtet und habe dann gemerkt, dass das sind Dinge, wo ich um etwas weine und mein Verstand hat noch nicht mal den, kann das nicht fassen. Ja.
Ja.
Ja. Ja. Das kann man als Tränen vor Gott achten und ich habe gelernt, damit so umzugehen und zu sagen, ja, was immer diesen Schmerz verursacht, ich weiß es nicht, mein Verstand kann das nicht fassen, ich bringe dir das. Und wenn du willst, kannst du mir das offenbaren. Und in der Regel erfahre ich später, was es ist. Deswegen, ich habe das gestern auch bei einer Mitarbeiterin beobachtet und ich habe gesagt, ich konnte danach sagen, was es ist. Weil ich über diese, weil ich einfach gelernt habe, diese Dinge zu beobachten. Und woher lernt man das? Aus dem Wort Gottes. Diese Dinge sind alle in seinem Wort. Und ich finde das kostbar, dass wir uns damit beschäftigen können und dass wir das lernen, weil wir dann Prozesse verstehen, vor denen tausend oder Millionen Menschen stehen, ein paar verrückt, kann ich auch nicht erklären. Oder das gleich ganz verdrängen, weil sie das überhaupt nicht an sich ranlassen mögen, weil es zu schwierig ist, zu schmerzhaft. Aber das Wort Gottes ist lebendig. Dann gibt es, und da springe ich wieder unter einen anderen Gesichtspunkt zurück, und zwar hier auf den Gesichtspunkt des Plurals, also wo in der Bibel die Augen stehen. Da gibt es also eine schwierige Formulierung 1. Mose, Kapitel 29, Vers 17. Und die Augen der Lea waren blöde, heißt es, also in der Luther-Übersetzung. Und ja, der hatte blöde Augen.
Blöde Augen.
Nee, das glaube ich nicht, der hat nicht gespielt. Nee. Es gibt Leute, ich weiß, das ist mir auch den Kindern aufgefallen, es gibt Leute, die haben ganz unschöne Augen. Die können ein schönes Gesicht haben, Topfigur, und wenn sie die Augen anguckst, denkst du, boah, die Arme. Ja, das gibt es manchmal in einer Familie, dass jemand, boah, der hat Pep, und ein anderer daneben, boah, was ist denn das? Und das hat ganz viel mit den Augen zu tun. Achtet mal drauf. Die Wertschätzung. Wenn ein Mensch schöne Augen hat, dann kann der ruhig sonst einen Makel haben. Dann mag man den gerne angucken. Und es gibt Leute, die haben einen guten Charakter und die haben Augen, die das wieder zunichte machen. Ja. Ich kenne das in meiner eigenen Verwandtschaft. Ich habe das gerade, wenn mehrere Mädchen in der Familie waren, dann habe ich einfach gedacht, boah, die eine haben besondere Augen. Die haben alle, rennen die nach. Und dann ist eine dazwischen. Die mag keiner angucken. Und das hängt damit zusammen. Und solches Phänomen hat es damals selbst bei diesen beiden Schwestern gegeben. Und ich sage mal, wenn wir den Charakter betrachten, dann steht Lea nicht hinter Rahel zurück. Rahel hatte Pep, wirklich, die hatte Pep. War eine Hirtin, war nicht auf den Mund gefallen, konnte sich in der Welt behaupten. Und Lea ist die Liebe, die alles für ihren Mann macht, die alles für ihren Vater macht, die bessere von beiden. Aber die hatte echt einen Nachteil. Und niemand wollte sie. Und sie gewinnt die Liebe ihres Mannes nicht. Rahel verliert sie fast, nebenbei gesagt, weil es so zickig ist. Das glaube ich nicht. Das nicht so sehr. Nee. Sondern weil sie wegen ihrer Kinderlosigkeit ihren Mann Druck macht. Und dann sinkt er immer ordentlich zusammen und sagt, bin ich Gott? Das ist ein Phänomen, dass es Leute gibt, die haben was mit den Augen, sage ich mal so ganz salopp. Ja, das ist... Guckt euch mal, Karl Dahl. Jeder Mensch lacht über ihn. Und er hat das zu seinem Beruf gemacht, dass man drüber lacht, weil es sonst nicht auszuhalten wäre. Mit seinem Hängelied. Eigentlich ist das ein normaler Mann. Naja, ist nicht so schlimm, hast nichts verpasst. Aber eben, es reicht, ich habe das mal bei einem kleinen Mädchen gesehen und gedacht, schade. Ein Auge fasst aber zu, dann hat es so schon so eine Kopfhaltung. Wahrscheinlich mit dem Auge noch besser gesehen. Das andere, das gesund, also das äußerlich gesunde Auge war das schwächer. Und um durch dieses Hängelied zu gucken, immer den Kopf so nach oben.
Da habe ich schon eine Handvoll Menschen gesehen.
Ja.
Die gucken. Die sitzen dann im Bus und ein Auge guckt die ganze Zeit so und dieses schielende Auge, das ist
die... Nein, nicht das schielende. Nur, ich sag mal, das ist nur ein Defekt im Muskel, im Lidmuskel, dann hängt das Lid. Ein Auge ist auch mal eins zu.
Nee,
oder halb zu. Ja, das gibt es natürlich auch noch. Es gibt einen ganzen Menge. Oder sowas, ja? Leute, die so gucken. Du weißt immer nicht, guckt du dich an oder nicht? Und welche Seite guckt dich an?
Ja, ich habe Lehrer gehabt, die haben dann immer... Wir haben eigentlich irgendeinen gemeint in der Mitte und ich sitze so ein bisschen weiter vorne und die sagt dann, ja, und dann habe ich angefangen zu quatschen, ich meine dich nicht. Ja, das sieht aber so aus, dass sie mich angucken. Dann kam ich immer in so eine Front mit der. Dann hat sie immer rumgemerkt, ja, mit der Augen.
Ich habe auch so eine Lehrerin, die konnte um die Ecke gucken. Die hat nach gerade ausgeguckt und wusste trotzdem, was ich hinter ihr mache.
Ja, das stimmt,
Spiegel.
Ja, das ist eine traurige Sache, wenn sowas ist. Dann wir im 5. Buch Mose Kapitel 16, Vers 19, das Geschenk blendet die Augen der Weisen. Also eine ganz frühe Warnung vor Korruption und Bestechung. Ein Weiser sieht durch. Also daran kannst du den eigentlich erkennen. Der sieht hinter die Kulissen.
Ein weiser Mensch.
Ja. Aber wenn du anfängst, dem Geschenke zu machen, dann kann es passieren, dass du ihn anders wahrnimmst. Und deswegen ist das zu Recht verboten, dass Menschen im Reich Gottes Geschenke annehmen. Also nicht im Reich Gottes, im kirchlichen Dienst, sag ich mal, im Reich Gottes kannst du was machen oder nicht. Wir sehen zum Beispiel, dass es Elisa von einer gläubigen Frau annimmt und von einem ungläubigen Heerführer abweist. Ja, die Frau von Sunem, die eben ein Übernachtungszimmer baut, da kehrt er ein. Und
die Geschichte habe ich gerade mal vor kurzem.
Der Mann, der kommt wegen seines Aussatzes, dem sagt er zwar, wie er gesund wird, aber nimmt nichts von ihm. Also auch dort wieder ein Spannungsfeld. Wie will man und wie kann man sich verhalten? Im kirchlichen Dienst ist es so, dass Geschenke grundsätzlich nicht angenommen werden dürfen. Ich habe das viele Jahre in der Diakonie ganz strikt gehabt. Es gab also dann eine Regel, was ist zum Beispiel, das ist oft mal passiert, wenn man eine Packung Eier geschenkt kriegt. Na, die kann ich nicht draußen wegschmeißen oder sage, ich nehme keine Geschenke, da ist die arme Oma beleidigt. Dann gab es die Regel, dass man den Gegenwert einfach also spendet, zurückspendet, also in die Kollekte gibt oder so.
Also Eier in die Kollekte
schmeißen. Die Eier gerade nicht, die würde ich essen, aber ich würde jetzt den Wert der Eier dann extra in die Kollekte geben. Und so bin ich erzogen worden und ich finde das gut, finde das wichtig.
Also wenn ich dir jetzt ein Geburtstagsgeschenk machen würde, was ungefähr 10 Euro kostet, würdest du die 10 Euro in die Kollekte schmeißen und das Geschenk machen?
Das Geschenk würde ich annehmen.
Ja, klar.
Ja.
Aber du würdest die 10 Euro, die...
Normalerweise würde ich das so machen.
Das verstehe ich.
Nicht?
Also ich verstehe den christlichen Sinn dabei.
Nee, das ist dann... Ich mach das auch nicht mit Freunden. Aber wenn ich im Verhältnis bin zu jemand, dem ich raten soll, oder der kommt, oder an dem ich einen Dienst habe, dann nehme ich von dem kein Geschenk. Es ist was anderes, was wir zum Beispiel im Galaterbrief lesen. Teilt von allerlei Gutem dem, mit der euch im Wort unterweist. Das ist eine andere Situation. Für sowas wie hier habe ich Freimütigkeit, was anzunehmen. Das würde ich nicht machen, weil ich es nicht brauche. Aber wenn es eine Situation gäbe, wo ich, sag mal, keinen Lohn kriege oder so, wäre das legitim, dann von Gaben zu leben. Aber nicht im Sinne eines Vorteils. Ich habe mehrere Freundschaften dadurch geschrottet, dass ich Geldbeträge zurückgewiesen habe. Und ich stehe bis heute dazu. Das waren höher gestellte Leute, die dann mit großen Summen ankamen, die dann versucht haben, meine Frau zu kaufen und haben gesagt, ja, also du Arme, dein Mann ist immer weg, du sollst wenigstens mal was Gutes haben. Das sind die Gelder, kam immer zurück.
Und im sozialen Arbeitsvertrag steht ja immer drin, Geschenke dürfen nicht angewendet werden.
Eben, das ist wichtig.
Geschenke bis zu 5 Euro, so wurde das definiert, aber alles, was drüber ist, durfte nicht angewendet werden. Also wenn man eine weitere Sache, ein Sachgeschenk, also jetzt nicht mit Geld, durfte bis zu 30 Euro Wert angenommen werden.
Das ist ganz schön viel.
So, aber das steht immer drin in den Verträgen, warum einfach nicht... Die Person, die gewählt werden soll, sich jemand verkaufen kann.
Ja, naja, ich würde ja sagen, das ist Bestechung und dann das Rufen. Könnte man das sehen. Das Problem, ja, warum hält diese Menschen nicht?
hat sie mich schon so oft gestellt, wie macht die Frau das so und erzählen.
Also, ja.
Da musst du nachgehen, weil was willst du denn sagen? Ja, ab so aus dem Geht doch nicht,
oder? Hier, please, noch. Kapitel 11, Vers 20. Du wirst dich lagern und niemand wird dich aufschrecken und viele werden deine Gunst suchen. Aber die Augen der Gesetzlosen werden verschmachten. Und jede Zuflucht ist ihnen verloren und ihre Hoffnung ist das Ausharren der Seele. Also wenn jemand gerecht lebt, sein Herz ausrichtest, die Hände zu Gott hebst, dann ist das die Konsequenz. Dann hast du Gutes und brauchst dich nicht zu fürchten. Aber wer gesetzlos lebt, aber wenn das heißt, die Augen werden verschmachten, dann muss man sich das so vorstellen, jemand ist in der Wüste unterwegs und guckt sich die Augen aus nach Rettung. Und findet keine Oase. Oder einer ist auf dem Meer und merkt, sein Schiff geht unter und er findet nicht das Land. Dann verschmachten die Augen. Dann siehst du noch, aber alles, was du siehst, vergrößert nur noch das Elend und die Qual. Und das ist ein Vers, der sich wirklich vollzieht bei Tausenden und Millionen von Menschen. Sie leben ohne Gott in der Welt und je älter sie werden, je mehr sie sich sehnen, umso größer wird ihre Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit. Und den Weg des Friedens kennen sie nicht, weil sie frühzeitig verworfen haben, Gott nicht zu dienen. Das ist also nicht, weil sie ihn nicht kennen, sondern weil sie ihm nicht dienen wollen oder nicht danken wollen. Und im nächsten Kapitel ein ebenso interessanter Vers. Nicht im nächsten Kapitel, Kapitel 17. Vers 5. Und ich lese wieder den Zusammenhang. Mein Geist ist verstört, meine Tage erlöschen, die Gräber sind für mich. Wenn einer die Freunde zur Beute ausbietet, dann werden die Augen seiner Kinder verschmachten. Das war ja zum Schluss sein größtes Elend, dass seine Freunde, die einzigen, die ihm geblieben sind, wo er schon kratzend in der Asche sitzt, wo die Frau schon gesagt hat, sag dich von Gott los und stirb endlich. Dann hat die Quälerei ein Ende. Und die Freunde kommen und sind am Anfang erschüttert, dass sie eine Woche lang keinen Ton sagen können. Und dann fangen sie an, zu ihren alten Weisheiten zu greifen. Und dann quälen sie ihm zu seinem Kummer dazu. Bis er verzweifelt Gott herausfordert. Beide Seiten sagen bemerkenswerte Dinge. Also man darf nicht denken, dass die Freunde nur Müll erzählt haben, nur es passt auf ihn nicht. Ja? Sie erzählen Richtigkeiten, nur nicht zur richtigen Person und zur richtigen Zeit. Und er antwortet Richtiges, und doch ohne Erkenntnis Gottes. Weil er es gegen ihn macht, weil er von der falschen Voraussetzung ausgegangen ist. Eben, er lässt sich einfangen von ihrem Gerede. Wenn du nur gerecht wärst, dann wäre dir das nicht passiert. Und da sagt er, wer seine Freunde verhandelt, die Augen von dessen Kindern werden verschmachten. Das ist zum Beispiel auch eine der Dinge, die generationsübergreifend wirkt. Und da frage ich mich, ob nicht viel Elend, was noch bis in die heutige Zeit wirkt, davon kommt, dass sich Leute in der Zeit der Judenverfolgung von ihren Freunden abgewendet haben, einfach um ihren eigenen Hintern zu retten. Und in der nächsten Generation wird das dann heimgesucht. Wirklich, Freundschaft ist ein kostbares Gut. Entweder habe ich keine Freunde, dann ist es klar. Wenn ich Freunde habe, dann bin ich ihnen verpflichtet. Verpflichtet. Ich kann nicht so locker damit umgehen und sagen, naja, im Zweifelsfall musst du dann da eben alleine durch. Freundschaft heißt, Ich trage den anderen bis zum Schluss. Wisst ihr, was das ist? Johannes Evangelium, Kapitel 17. Lass uns da mal reingucken. Da haben wir die Definition von Freundschaft.
Johannes?
Ja. Nicht 17. Und zwar, ich bin der wahre Weinstock, mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, die nimmt er weg. Hierin wird der Vater verherrlicht, dass er viel Frucht bringt und ihr werdet meine Jünger werden. Gleich wie der Vater mich geliebt hat, habe auch ich euch geliebt, bleibt in meiner Liebe. Dies habe ich zu euch geredet, auf dass meine Freude in euch sei und eure Freude völlig werde. Dies ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, gleich wie ich euch geliebt habe. Größere Liebe hat niemand als diese, dass jemand sein Leben lässt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was irgend ich euch gebiete. Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Aber ich habe euch Freunde genannt, weil ich alles, was ich von meinem Vater gehört, euch kundgetan habe. Ihr habt nicht mich auserwählt, sondern ich habe euch auserwählt, dass ihr hingeht und viel Frucht bringt. Das ist Freundschaft. Das Leben miteinander teilen. 15 von 1 bis 15. Ich springe dann immer so ein bisschen. Ja. Deswegen ist Jesus so verzweifelt, als er seinen Jünger sagt, mitnimmt und sagt, wachet und betet. Und dann sagt er, könnt ihr nicht eine Stunde mit mir wachen? Also wenn überhaupt was, dann müsste ihnen das ans Herz getroffen haben. Die stolzen Leute, die von weg sagen, ja, wir gehen mit dir. Eine Stunde mit ihm machen. Eine Stunde war schon zu viel. Und er leidet. Nicht erst in dieser Nacht schon, vorneweg, also sein Ausgang nach Jerusalem nimmt. Und er leidet weiter bis zum Tod am Kreuz. Und einer steht noch dabei. Einer hat ihn so lieb, dass er sich selber diesen Schmerz antut. Das waren nicht viele. Wir sagen immer, einer hat ihn verleugnet. Nee. Einer hat ihn verraten, einer hat ihn verleugnet. Und 9 sind noch mit weggelaufen. Einer ist geblieben. Das ist nicht viel. So glaube ich, steht es um die Freundschaft in der Christenheit. Das ist noch was anderes als Bruderschaft. Aber Freundschaft ist ein rares Gut. Ich sehe immer, wie schnell das wieder weggeht, also wie Leute gesegnet werden und zusammenbleiben und wie leicht sie sich wieder trennen. Das ist erstaunlich immer wieder. Da profitieren Menschen jahrelang von anderen und dann und tschüss. Dann lesen wir von hier weiterhin. Kapitel 31, Vers 16. Wir hatten ja schon im Kapitel 29 so eine schöne Sache. Das geht im Kapitel 31 weiter. Also ich erinnere nochmal. Kapitel 29. Auge war ich dem Blinden. Und im Kapitel 31 sagt er im Vers 16, wenn ich den Armen ihr Begehr versagte und die Augen der Witwe verschmachten ließ und aß meinen Bissen allein, sodass der Verwaiste nicht davon gegessen hat, ist er doch von meiner Jugend an bei mir aufgewachsen, wie bei einem Vater. Und von meiner Mutter Leib an habe ich sie geleitet. Wenn ich jemanden umkommen sah aus Mangel an Kleidung und den Dürftigen ohne Decke, wenn seine Lenden nicht mich gesegnet haben und er mit der Wolle meiner Lämmer sich nicht erwärmt hat, dann möge der Schrecken Gottes auf mich fallen. Wirklich, streicht euch in eurer Bibel auch nochmal dieses ganze Kapitel 31 an, und zwar Vers 1, Vers 5, Vers 7, Vers 9, Vers 13, Vers 16, Vers 19, Vers 24, Vers 26, Vers 27, Vers 29, Vers 32, Vers 33, Vers 38. Alle die Verse, die mit wenn beginnen, das sind nämlich diese Stellen, an denen sich gerechte Taten erkennen lassen. Wenn ich irgendwas, und zwar, hier heißt es vor allem, auch wenn ich bestimmte Dinge unterlassen habe, nicht nur wenn ich was getan habe, sondern auch wenn ich was unterlassen habe, das ist ein Beichtspiegel, der zu selten genutzt wird. Wir sind schnell bei unseren Tatsünden. Ja, ich beichte, dass ich mal was geklaut habe und dass ich nicht immer ehrlich war und dass ich mal irgendwelche Zaubereisachen gemacht habe. Beichte ich auch das, was ich alles nicht gemacht habe? Wirklich, die vielen Gelegenheiten, die Gott mir gegeben hat von Anfang meines Lebens an, wo ich zu faul war oder zu feige war, meine Hand zu rühren und einen mal mit zu unterstützen, der das gebraucht hat. Das sind entscheidende Dinge. Und da lesen wir bei Hiob unter anderem, wenn ich die Augen der Witwe verschmachten ließ. Das ist weiter nichts oft als ein fliehender Blick. Das haben wir gelernt in Osteuropa. Da gehen die Gemeinden drüber weg und die merken es gar nicht. Die wollen es auch nicht merken. Wenn der Bischof kommt, ja, in dessen Augen möchte man jemand Fleißiges sein und zeigen können, wie weit man an der Kirche weitergebaut hat. Aber wenn die Witwe hungert, wie die guckt, das rührt einen nicht. Wir haben es andersrum gelernt. Mit welcher Kleinigkeit man einen Strom an Dankbarkeit auslöst, das zeigt man diese Tiefe der Not. Und da sollten wir nicht hingucken, ihr Lieben. Auf diese Dinge müssen wir achten.
Hat Jesus nicht schon mal irgendwie sowas gesagt, was du jetzt gesagt hast?
Richtig.
Also warum? Warum soll ich das? Ja, genau, das war das, was ich gesagt habe. Nee. Mit dem Arzt gehen. Weil er gesagt hat, warum soll ich zu einem Gesunden gehen? Der braucht doch keinen Arzt.
Ja.
Ich gehe zu dem, der krank ist.
Ja.
Der benötigt ihn.
Richtig. Dann haben wir eine interessante Sache, und zwar in Psalm 18, Vers 27 und Sprüche 6, Vers 17. Sowie in Jesaja 2, Vers 11 und Jesaja 5, Vers 15. Dreimal sagt Gott, die hohen Augen wirst du erniedrigen. Und Sprüche 6, 7 sind der Seele Gottes ein Gräuel. Hohe Augen. Und dann werden die anderen Dinge aufgezählt. Was sind hohe Augen?
Stolz.
Herablassung. Das trifft vielleicht noch genauer. Herablassung. Wenn ich auf andere herunterschaue. Das sind hohe Augen. Hohe Augen hatte der Pharisäer, der sagt, oh Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen der Menschen oder wie dieser Zöllner dort. Ich faste und bete und gebe Almosen. Da würde man sagen, ein wunderbarer Lobpreis, das war ein Gebet. Hast du den Heiligen Geist gespürt? Und was sagt Jesus? Jener ging vor diesem gerechtfertigt hinweg. Der, was sagt denn der andere? Oh Gott, sei mir Sünder gnädig. Das ist alles. Oh Gott, sei mir Sünder gnädig. Der geht gerechtfertigt. Und der andere, oh Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin. Oder wie der dort. Wie ist denn der dort? Wie ist denn der dort? Ja. Wie ist denn der dort, der sonntags mit dem Gottesdienst sitzt? Oder die da?
Mit Heuchler?
Jesus hat zu denen gesagt, habe ich gleich. Und zwar, man kann es daran erkennen, dass man das andere runterschaut. Es gibt nur ein Heilmittel, wie man davon frei wird. Wie denn?
Genauso arm zu sein wie die anderen. Und zu erkennen,
wie. Nee, nicht unterstützen, sondern Jakobus 1 ist das Heilmittel. Der Hohe wird erniedrigt werden. Das bedeutet, da heißt es ganz eindeutig,
Jesus hat das doch schon längst gesagt. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer sich erhöht, wird erniedrigt, und wer erniedrigt wird, wird erhöht. Wann ist das von Jesus schon gesagt? Ganz am Anfang glaube ich damit zu. Aber bergfähig.
Ich
ja, das ist gut.
Der Hohe rühme sich seiner Erniedrigung, der Niedrige aber der Erhöhung. Wo steht das denn?
Wie habe ich das schon gesagt? Das steht im.
Nein. Jakobus 1, Vers 9. Der niedrige Bruder rühme sich seiner Hoheit, der Reiche aber seiner Erniedrigung. Das heißt, wenn einer oben ist, dann gibt es eine Möglichkeit, dass Gott uns niedrig macht, und das muss ich loben, erwähnen. Rühmen heißt ja, Herr, ich preise dich dafür, dass du mich klein gemacht hast. Ich gehöre zu diesen Leuten. Ich preise dich ja. Und wenn ich niedrig genug bin, dann kann er mich erhöhen. Aber da lege ich gar nicht so einen Wert drauf. Ich bin glücklich in meiner Erniedrigung. Ich war so ein Mann, der immer stolz war. Der sich angewöhnt hatte, von klein an zu sagen, ach, lieber Gott, mit mir hast du einen guten Fang gemacht. Meine Klassenkameraden, die all die drüber. Denen kannst du nichts anfangen. Lauter so eine Hurenböcke und sowas bin ich ja nicht. Zum Glück, ich danke dir dafür. Ist Gott einem dann die Augen geöffnet. Bis ich nach, ich weiß nicht, 100. oder 150. Lesen, mit einem Mal trifft mich Matthäus 5. Es ist gesagt, du sollst nicht die Ehe brechen. Ich aber sage dir, wer eine Frau ansieht und begehrt, sie hat schon die Ehe gebrochen. Ich kann mich an diese Erschütterung, an diesen Schock noch genau erinnern. Herr, meinst du das ernst? Muss ich das ernst nehmen, so wie das da steht? Das hat mein ganzes Bild von mir selber zu machen. Alles wollte ich machen. Huren und Ehebrechen nicht, weil jede Sünde, die ein Mensch tut, ist außerhalb seines Körpers. Aber wer hurenzündig gegen den eigenen Körper und Hure und Ehebrecher wird Gott richten. Also ich sage, bei allen wird ein Auge zutreffen, aber da nicht. Habe ich gedacht, okay, gelogen habe ich schon zweimal. 21 Pfennig hatte ich auch schon geklaut. Kann ja mal passieren. Aber ansonsten, es ist ja auch nichts. Das ist Pipifax. Ich gebe mir ganz viel Mühe. Ich habe ja auch schon so viel stattdessen wieder gut gemacht. Also da muss Gott mit mir zufrieden sein. Und dann mit einmal dieses Wort. Und Ehebrecher wird richten. Und dann wusste ich, wenn das schon Ehebruch ist, dann habe ich keine Chance, da wegzukommen. Da habe ich angefangen, Gott zu suchen und gesagt, Herr, wenn das so ist, dann muss ich einfach nüchtern feststellen, ich bin ja nicht besser wie die anderen. Ich bin voll der Sünder und der Schlimmste von allen.
Du wurdest erniedrigt.
Natürlich.
Und in dem Moment wurde ein anderer erhöht, 100%.
Ja.
Einer, der nicht stimmt, das
geht ja. Von dir nicht. Ja, ja. Und das ist gut so. Und so will ich leben, und bis heute bewährt sich das. Das ist eine gute Sache. Neun. Jakobus 1, 9, 10. Ich weiß nicht alles, aber was ich weiß, da irre ich mich selten. Ich stehe im Jakobusbrief. das nächste, Psalm 19, das Gebot des Herrn ist lauter und erleuchtet die Augen. Das finde ich krass. Wenn jemand ein verfinstertes Leben hat, dann braucht er eigentlich weiter nichts als die Bibel zu lesen. Echt, das ist krass. Das ist eine Entdeckung gewesen. Ich habe früher auch gedacht, boah, wie kann man solchen Menschen helfen? Lange Gebetssettings, Austreibungsgebete und dann irgendwie das tun. Dann am besten noch ein Seminar oder sowas machen, dass sie da gleich wieder gefüllt werden. Ja, das geht viel einfacher. Das Wort Gottes erleuchtet die Augen. Lies die Bibel. Ich habe manchen Menschen schon, der Hilfe suchen kam, einfach nach Hause geschickt. Ich habe gesagt, haben Sie eine Bibel? Die meisten haben gesagt, nee. Ich habe eine für Sie. Lesen Sie dieses Buch oder das und das Kapitel. Später haben sie gesagt, boah, hast du eine Bibel gelesen, war ich schon gesund. Das ist es wahr. Das ist wahr. Es ist Kraft in diesem Wort. Erleuchten die Augen. Wenn ein Mensch ein verfinstertes Leben hat, muss er das Wort Gottes lesen und annehmen natürlich. Aber das macht es lebendig. Und Psalm 115, Vers 5, Psalm 135, Vers 16, Jeremia 5, 21, Hesekiel 12, 2, Markus 8, 18 und Römer 11, Vers 6 heißt, Augen haben sie und sehen nicht und Ohren und hören nicht. Das ist ganz grässlich. Wenn Menschen nominell die Möglichkeit haben, was wahrzunehmen und reell nicht. Es sind die objektiven Möglichkeiten gegeben, dass sie was mitkriegen und subjektiv ist es versperrt. Sie haben Ohren und nichts kommt an. Das ist schlimm. Sie haben Augen, aber laufen wie mit einem Brett vom Kopf. Das ist auch eine Strafe. Das ist auch ein Gericht. Wirklich. Ihr Lieben, wenn man das mal mitgemacht hat, auch wenn man das bloß kurz mitgemacht hat, ich kenne so eine Zeit, ich hatte so eine lauten Stimme in mir, dass ich von draußen nichts mehr wahrgenommen habe. Menschen schon, aber nicht, wenn ich alleine war. Das war in mir ein Getobe, eine Verdammnis, dass ich nichts mitgekriegt habe. Erst als das weg war, habe ich verstanden, was das heißt. Lieder, die ich alle schon gesungen hatte. Friede Gottes. Wenn der Friede Gottes wie ein Strom ist. Ja, und das war ein poetisches Bild. Aber wenn das wirklich ein Strom ist, du hast sowas erlebt. Dass man im Frieden ist. Ohne diese Gehetze, Gefürchte, Geängste.
Wie kriegt man sowas? Also wie kriegt man diese Betonung?
Wie kriegt man das raus? Durch Kampf, durch Gebet, durch Gemeinschaft.
Also ich denke auch, um sich zu öffnen, um das zu sagen auch.
Immer wieder. Immer das, ja, immer das wieder aussprechen. Bitte? Ja, das ist ein Prozess. Ja, und wenn da, also. Und wenn er mit uns am Ziel ist und es wird immer im Vorfeld angegriffen, dann wenn man denkt jetzt, ja.
Ja. Nein, ich versuche deine Challenge, wie du gesagt hast. Ich suche mir den Psalm aus, der mir gehört und den nudel ich die ganze Zeit vor.
Muss man gucken, wie weit man damit kommt. In den Sprüchen haben wir wieder eine ganze Reihe von Augen und dann gehen wir noch in den Prediger und dann hören wir auf für heute. Das heißt, wir werden uns morgen nochmal mit den Augen beschäftigen. Wenn nicht, das sehe ich wahrscheinlich übermorgen nochmal. Sprüche 6, Vers 17. Sprüche 10, Vers 26. Wie der Rauch den Augen, so ist der Faule denen, die ihn gesandt haben. Es gibt Menschen, die die nerven fürchterlich. Die brennen einen richtig. Und zwar faule Leute. Echt, ich habe früher nicht gedacht, wie was für eine Pest die Faulheit ist. Boah, das ist schrecklich. Es gibt nicht so sehr viele Stellen dazu. Ich mache mal ganz kurz einen Exzess, ja. Aber was dazu geschrieben ist, ist heftig. Ich sage mal gleich nur die paar Schriftstellen, da kann jeder selber dann suchen. Prediger 10, Vers 18. Sprüche 6, Vers 6. Sprüche 6, Vers 9. Sprüche 10, Vers 26. Sprüche 13, Vers 4. Sprüche 15, 19. 19, 28, 19, 24. 20, 4. 21, 25. 22, 13, 26, 13, 14 und 16, Sprüche 26, Vers 13, 14 und 16, Sprüche 19, 15, Sprüche 31, 27, Sprüche 24, 30, Matthäus 25, 26 und Titus 1, Vers 12. Das sind 20 Stellen etwa. Aber die haben es in sich. Faulheit ist ein satanisches Instrument. Echt, das kann ich in der Summe sagen. Ein fauler Mensch ist nicht zu retten. Ist nicht zu retten. Der ist nicht zu retten.
Faul in seiner Arbeit oder faul überhaupt?
Das geht eins ins andere über. Und es gibt sowas wie eine Kultur der Faulheit. Oder eine Volkskrankheit, oder wie man das nennen will. Diese letzte Stelle, die aus dem Neuen Testament, aus dem Titusbrief. Kreter, es hat einer, ihr eigener Prophet, von ihnen gesagt. Kreter sind immer Lügner, böse, faule Bäuche. Immer. Das ist krass. Es gibt Völker, die haben diese Pest in sich. Und es gibt Familien, die haben diese Pest. Und es gibt Landstriche, die haben diese Pest. Diese Region hier hat mich, als ich hierher gezogen bin, also wirklich zutiefst geschockt. Ich bin damals nach Cancun gezogen und Mitte der 80er Jahre lief dort praktisch das gesamte Abwasser ungeklärt noch im Rinnstein lang. Ja, wenn die Leute ihr Mittagstisch ausgespült haben, dann lief das nach draußen. Im Winter waren die Straßen einzige Eisbahn von Küchenabwässern und von wirklich buchstäblich. Du kannst bei manchen sehen, was sie gegessen haben, da kam das Essen mit raus und die wenn die Wäsche gewaschen haben und ihre BM66 abgepumpt hat, dann kam die Seifenlauge. Das hat gestummt im Sommer. Da habe ich. Das hatte schon, also da ging fast aus jedem Haus ging das Abwasserrohr unterm Bürgersteig durch, dann hat es den und in den geflasserten, und dann war ja noch nicht mal einer, was schnell ablief. Und das lief durch die ganze Stadt, bis es im See angekommen ist. Nach einem halben Jahr habe ich mir ein paar Leute gegriffen, die ich schon kannte, gesagt. Und zwar noch nicht mit Bürgerinitiative gründen und wir machen ja ordentlich eine Kanalisation. Ich kam aus dem Erzgebirge, da hat man sogar sich das Westfernsehen und zwar einen wirklich schweren Boden gelegt. In unserem großen Dorf von über 6000 Einwohnern damals wurden sechs Sendemasten rundherum aufgestellt und dann hat jedes Haus einen Anschluss gekriegt, selbst wir hatten keinen Fernseher und wollten auch keinen. Da wurde eine Schleife gemacht und dann haben das die Nachbarn oberhalb und unterhalb gekriegt und das war eine Stichstraße und alle Hauptstraßen wurde alles eingebuddelt und die Sende oder Masten, die waren oben auf dem Berg, das heißt, es wurden Kilometer mit der Hand geschöpft. Vom Parteisekretär bis zum Pfarrer alle mitgemacht. Wir auch, nebenbei gesagt. Wir haben das Stück an unserer Straße trotzdem aufgegraben für die Nachbarn. Logisch, macht man schon. Aber das war ja nur voll die Unterhaltung. Das war doch nicht so was Lebenswichtiges wie Abwasser. Da hat der Mann, also mit dem ich geredet habe, das ist heute ein großer Unternehmer, hat er gelacht und hat gesagt, weißt du, das können wir machen, Frank, aber dann sind wir beiden die Einzigen, die buddeln. Das konnte ich immer noch nicht glauben, deshalb mich dann mit Leuten zusammengetan und gesagt, ach, das geht auch. Das geht doch immer schon. Ja, natürlich, das geht auch. Und weil das so geht, dann nimmt der Nächste die verfaulten Leitungen, die bei der LBG rausgeschnitten sind und legt sie damit in sein Haus. Also der dann modernisiert, der nimmt nicht was Neues, sondern den letzten Dreck, wirklich, der schon dreimal durchgerostet ist, legt eine Schelle drum, stemmt sich sein Haus auf, macht Fliesen drüber und wundert sich, dass ein Jahr später das ganze Ding platzt. Das ist Faulheit. Das ist so schrecklich. Das ist aber wirklich eine Pest. Und deswegen, sage ich wirklich, deswegen werden so wenig Leute gläubig, weil Gott ein Gott der Schöpfer, des Schöpfertums ist. Kreativ, lebendig, fleißig. Wirklich, wenn du in 7 Tagen die ganze Welt schaffst, muss ich ganz schön ranhalten. Echt? Und perfekt ordentlich. Das gehört dazu. Und wirklich, ihr Lieben, das gehört dazu, dass wir unser Leben so sorgfältig führen. Das muss man lernen. Das hat man selten in der Wiege gleich mit. Das wird richtig trainiert. Aber das ist wichtig. Das ist Leben. Natürlich. Und schön. Dann Sprüche 15, Vers 30, das Leuchten der Augen erfreut das Herz. Ja, zwar, man guckt gerne jemanden an, der so richtig strahlende Augen hat. Völlig egal. Das kann mal eine Verkäuferin sein. Es fasziniert mich immer gerade in so einer Gegend, wo ja Leute eher nicht so freundlich sind. Wenn man auf einen fröhlichen und freundlichen Menschen trifft. Ich habe letztlich 2 Tage geschwärmt von einer normalen Verkäuferin, die mich nicht nur angelacht hat, sondern noch von sich aus was gesagt hat, ein paar nette Worte mir geholfen hat. Boah, ist man gar nicht mehr gewohnt. Man nimmt das so hin, dass man angeholt wird oder wenigstens angemuffelt, schlechten Blick noch dazu kriegt. Als hat man denen was getan, sie in der Ruhe gestört und dann triffst du auf jemanden, boah, kompetent, hilft dir, hat meinen Korb so voll gerammelt. Nicht gesagt, alles das Band, sondern mitgeholfen. Boah, mich richtig beeilt, dass ich ihr keine Mühe mache, aber das hat ja gar keiner gemacht. Ich konnte mich gar nicht beruhigen darüber. Das ist so. Und ein lebendiger Mensch, das ist das, was mich am meisten, wenn ich das jetzt so lese, ich glaube, das war das Besondere. Ein lebendiger Mensch, einer da ist noch Leben in den Augen drin. Das erfreut das Herz, hat für 2 Tage gereicht.
Also hätte ich mich nicht geändert, da wäre einer gekommen und gesagt, alles auf Band. Ich glaube, ich hätte ihn das ganze Zeug um die Ohren geschmissen. Ich hätte gesagt, hören Sie mal zu, Sie können doch nicht so mit mir reden, dass Sie um morgen gut oder so. Oder du mit anderen Laden so gut, Knecht, du sitzt nicht gut.
Ja.
Wenn er noch was gesagt hätte,
kriegt er bessere Laune.
Von draußen aus und egal. Du hast Obststand genommen und Gemüsestand und hast die Latte ins Bild geschmissen.
Zum Glück hast du dich geändert. Sprüche 17, Vers 24 ist ein ganz interessanter Vers. Vor dem Angesicht des Verständigen, vor dem Angesicht des Verständigen ist Weisheit, aber die Augen des Tores sind am Ende der Erde. Versteht ihr das?
Ja.
Nochmal. Vor dem Angesicht des Verständigen ist Weisheit, aber die Augen des Toren sind am Ende der Erde.
Ja,
ja. 1724. Das heißt, wer verständig ist, hat das Nächstliegende vor Augen. Das ist Weisheit. Das, was jetzt dran ist. Und es ist Torheit, wenn man sich mit dem beschäftigt, was irgendwo weit weg ist und heute und jetzt vor allem nicht dran ist. Torheit, wirklich ist Torheit. Weisheit heißt, wenn ich esse, esse ich. Wenn ich aufstehe, stehe ich auf. Wenn ich gehe, gehe ich. Wenn ich zu Hause bin, bin ich zu Hause. Ihr kennt dieses Lied, ja? Ja, das mache ich doch auch, sagt der Sohn. Nein. Wenn du isst, dann gehst du schon. Wenn du gehst, bist du schon zu Hause. Das ist, du bist immer schon einen Schritt voraus. Und deswegen bist du nie dort, wo du eigentlich hingehörst. Du musst uns das nicht vorsingen. Du musst uns das jetzt nicht vorsingen. Dann, wer hat Ach, wer hat Weh, wer hat Trübung der Augen? Dieser Vers ist uns ja schon mal begegnet. Sprüche 23. Dann zwei Stellen aus dem Prediger und damit hören wir auf heute. Prediger 11, Vers 7. Süß ist das Licht und wohltuend den Augen die Sonne zu sehen. In den Ländern des Nordens ist die Selbstmordrate etwa doppelt so hoch wie in der südlichen gemäßigten Zone. Und das hat alleine dadurch damit zu tun, dass die Zeit des Lichts zu kurz ist oder dass die Zeit der Dunkelheit zu lang ist. Macht Menschen krank. Es ist wohltuend für die Augen die Sonne zu sehen. Ich merke das schon. Mich nerven schon mehrere Tage schlechtes Wetter. Nicht trüb, das ist nicht schlimm. Aber sowas, wie wir jetzt im letzten halben Jahr hatten, dass es immer regnet, das hatte ich zur Genüge in meiner Kindheit im Erzgebirge. Da konnte das Wochen regnen, ohne einen Moment auszusetzen. Und ich bin richtig satt geworden davon. Ich bin dann hier hochgezogen, erst an der Ostsee, wenn dann die Leute nach 3 Stunden Regen gesagt haben, oh, ist heute ein schlechtes Wetter. Ich habe gesagt, was wollt ihr denn? 3 Stunden? In 3 Wochen könnte man sagen, schlechtes Wetter. Dort hat es niemals einen ganzen Tag geregnet. Nie, nie, nie. In den ganzen Jahren. Nicht ein einziges Mal 24 Stunden dasselbe schlechte Wetter. Immer schnell wieder wechseln. Hier war es auch viele Jahre immer nur kurz mal schlechtes Wetter. 2, 3 Tage, das geht noch. Mal eine Woche. Dann hat man jetzt das letzte Jahr eigentlich als Regenjahr. Und da habe ich gemerkt, wie mich das so angreift. Dass ich mich wirklich für jeden Tag erholt habe, wo mal die Sonne schien. Sonne am Früh, auch gleich gesund.
Ja.
Herrlich, ja?
Ich darf schon draußen.
Gleich morgens, Augen auf. Ah, die Sonne.
Ja, ja.
Wohltuend für die Augen. Und da, auch da haben wir die Augen als psychosomatisches. Da wird nämlich unsere Seele gesund. Über das wir uns unsere Augen sehen. Und ein letzter Vers. Und das ist einer, der bürstet uns gegen den Strich. Das ist, was ich nämlich zur Einführung gesagt habe. Wir werden hier Dinge entdecken. Da staunt man, dass sowas in der Bibel steht. Ebenfalls im Prediger Kapitel 6, Vers 9. Ich habe mir den tatsächlich einmal aufgehoben. Da steht doch tatsächlich besser das Anschauen der Augen als das Umherschweifen der Begierde. Boah, was ist denn das? besser das Anteilen der Augen, als das Umherfallen der Begierde.
Also lieber jemanden ins Gesicht kann schauen, anstatt auf die Brüste.
Für Begierde steht das Wort Seele.
Das heißt auch, lieber mal jemand auf die Brüste zu gucken, als und dann zu denken, oh, und zu wissen, das sieht ja richtig gut aus. Als zu sagen, oh, ich darf da nicht hingucken. Oh, ich darf da nicht hingucken. Oh, ich darf da nicht hingucken. Oh, ich gucke trotzdem hin. Das ist wirklich, das ist nüchtern das, was das ist nüchtern, was die Bibel sagt. Besser das Antwort auch. Gut. Eben. Möchtest du eine nackte Frau sehen? Na gut. Warte bis zum Sommer. Guck dich satt und dann ist es wieder gut. Ja, das ist sowas. Das meine ich ganz ernsthaft. Besser. Das heißt nicht, lasst eure Augen irgendwo hin wandern. Aber es ist besser, als etwas so wegzudrücken, dass innerlich sich was Verfaultes hochdrückt, dass man vor Begierde irgendwann Klappen dicht macht und bei einer Hure landet. Ich habe das leider bei vielen Christen erlebt. Nach außen immer ganz groß, oh, darf man nicht. Und innerlich haben sie sowas Faules hochkommen lassen und sind dann nur hingerannt, wo man sich wirklich schämt. Das gehört zu diesen wunderbaren Nüchternheiten der Bibel. Das heißt nicht, das Anschauen der Augen ist gut, aber es ist besser, als von Begierde verzerrt zu werden. Und das ist eine nüchterne Sache, dass es, wie soll ich sagen, nicht Kompromisse gibt, sondern dass es Abstufung gibt. Das ist das, ja, eben. Und das ist ungefähr das, was in Hebräer 5 heißt. Also ihr solltet von der Zeit her, wo ihr schon gelehrt werdet, nicht Anfänger sein, sondern solche, die durch Erfahrung sowohl das Gute als auch das Böse zu unterscheiden vermögen. Und zwar heißt das dort nicht sowohl, also die das Gute vom Bösen zu unterscheiden vermögen, als gibt es nur ein Gutes und ein Böses, sondern die unterscheiden können das Gute und die unterscheiden können das Böse. Und zwar das Gute in ihrer Gestalt und das Böse in ihrer Gestalt. Das ist was anderes, versteht ihr? Es gibt das, was man heutzutage in der Suchtkrankenhilfe Harm Reduction nennt. Also Elendsverminderung. Und da gibt es manches, was bei Christen einfach zu schwarz-weiß ist. Da sagt man, entweder man hört auf zu saufen, oder man säuft eben weiter. Oder man säuft eben weiter. Und da sage ich, es ist besser, wenn einer nicht ganz aufhören kann zu trinken, wenn er meinetwegen 2-3 Rückfälle noch hat und dann erst raussteigt, als wenn man sagt, siehste, rückfällig geworden, kannst du sowieso nicht helfen. Lass ihn weiter saufen. Und diese Unterscheidung von Gutem, und zwar gut, weniger gut, noch weniger gut, beinahe schon schlecht und bloß noch ein bisschen gut. Und Böse, böse, ganz böse, total, abgrundtief böse.
Ich habe keine Ahnung, wovon wir jetzt reden. Ich glaube, ich habe schon hier nachgeschaltet.
Gut, die anderen haben es aber verstanden. Das ist ein wichtiger Punkt. Hier heißt nicht, es ist gut.
Verstanden, dass man einen, das, auch wenn er jetzt einen Rückruf bekommt, dass man ihn nicht sofort wegschmeißen soll. Also
zum Beispiel. Ja,
kann man nicht machen.
Richtig. Und wir wissen alle, Augenlust ist böse.
Okay. Also ich hab da,
aber es ist immer noch besser, nur mit den Augen zu gucken, als seine Begierde schmeißen zu lassen.
Also im total voll rein in den Trunk wieder.
Richtig.
Voll rein.
Richtig.
In die rein,
richtig.
Voll
richtig.
Rein,
richtig.
Voll
richtig.
Voll sein bis 12 Uhr Mitte.
Ja. Und eben auch das ist zu den Augen gesagt. Bin ich sehr dankbar, dass wir solche nüchterne Weisungen haben.
Amen.